Geheime Agenten, falsche Identitäten und ein gescheiterter Entführungsversuch mitten in Salzburg. Was wie ein Spionageroman klingt, ist tatsächlich passiert. In dieser Folge rekonstruieren wir die Geschichte von Richard Kauder.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ist ein Podcast Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und ich arbeite in der Online-Redaktion der Salzburger Nachrichten. Gemeinsam mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir in diesem Podcast die Geschichte von Salzburg. Besondere Geschichte. Geschichte, die etwas Dunkles, Geheimnisvolles, ja vielleicht sogar Mystisches an sich hat. Und in dieser Folge geht es um große Geheimnisse, staatstragende Ereignisse, könnte man fast sagen. Es geht um Spionage. Ein Thema, das in den vergangenen Tagen und Wochen in Österreich einmal mehr wieder medial präsent war. Im Mittelpunkt der jüngsten Spionageermittlungen in Österreich steht eine im Dezember verhaftete Bulgarin, die für Russland spioniert haben soll. Und diese aktuellen Entwicklungen zeigen auch, dass Österreich nach wie vor ein Hotspot für nachrichtendienstliche Aktivitäten ist. In dieser Podcast-Folge gehe ich mit meinem Gesprächspartner, dem Historiker Winfried Meyer, näher auf die Zeit während des Zweiten Weltkriegs und die Jahre danach ein. Meyer ist Experte für die Geschichte von Geheimdiensten und hat dazu viel recherchiert. Und ein ganz besonderes Augenmerk, nämlich 10 Jahre lang, legte er auf eine Person. Einen Meisterspion, der seine Spuren in Wien, Sofia, Budapest und schließlich auch in Salzburg hinterlassen hat. Sein Name ist Richard Kauder. Auch wen den wohl die wenigsten kannten. Vielmehr war er als Spion Klatt oder Agent Sava oder auch als Verfasser von Max-Meldungen und Moritz-Meldungen bekannt. Geboren um 1900 in Wien, gelang ihm in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ein ebenso steiler wie zweifelhafter Aufstieg. Vom dubiosen Geschäftemacher zum angeblich kriegsentscheidenden Informanten des deutschen militärischen Nachrichtendienstes. Seine Max-Meldungen, angeblich direkt aus dem sowjetischen Generalstab, prägten über Jahre hinweg die Lageeinschätzungen der Wehrmacht. Doch, wie sich später herausstellte und Winfried Meyer belegen kann, sie waren frei erfunden. Und dennoch, sie beeinflussten reale Kriegsentscheidungen und kosteten womöglich Menschenleben. Nach dem Krieg tauchte Kauder unter neuem Namen in Salzburg. Als Agent Sava arbeitete er für den US-amerikanischen Geheimdienst. Wir sehen also, wir haben viel Stoff aufzuarbeiten. Nachzuerzählen. Im Gespräch mit dem Historiker Winfried Meyer rekonstruieren wir also diese abenteuerliche Biografie dieses Meisteragenten. Wir sprechen über geheime Funkverbindungen, mysteriöse Entführungsversuche, erfundene Agentennetze und einen Mann, der sich sein Leben lang in Grauzonen bewegte. Eine Geschichte, die in die damalige Welt der internationalen Spionage führt, mit Schauplätzen auch in Salzburg. Wir steigen nun direkt ins Gespräch ein, das ich mit Winfried Meyer am Telefon geführt habe. Er wohnt in Berlin, ich bin zum Zeitpunkt unseres Gespräches in Wien. Der Historiker ist mittlerweile in Pension. Zuvor war er aber wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Er hat mehrere Bücher geschrieben, auch zahlreiche Buchbeiträge, Zeitschriften, Aufsätze und Zeitungsartikel zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus, insbesondere zur Fluchthilfe für Juden während des Zweiten Weltkriegs und zur Geheimdienstgeschichte. Zu Beginn frage ich ihn, wie er auf die unglaubliche Geschichte von Richard Kauder gestoßen ist. Und er antwortet, dass er bereits während den Recherchen zu seiner Dissertation auf dessen Namen gestoßen ist. Dort wollte er ansetzen und einige Thesen zu ihm überprüfen. Entstanden ist ein Forschungsprojekt, das ein Jahrzehnt andauerte.
Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit meine Dissertation geschrieben über die Fluchthilfeaktion für vom Holocaust bedrohte Juden, die von Hans von Donani und seinen Mitarbeitern bewerkstelligt wurde unter der Tarnbezeichnung Unternehmen 7, weil einige der wichtigsten Informationslieferanten des Amtes Auslandabwehr tatsächlich Juden waren. Und ich habe damals, das war Anfang der 90er Jahre, habe ich nach solchen Beispielen gesucht. Und ein Beispiel war der mysteriöse Herr Klatt. Der tauchte auf in Erinnerungen ehemaliger Abwehrangehöriger, die schrieben, da gab es eben den Juden Klatt, der in Würzburg saß und wichtige Informationen aus dem Hinterland der sowjetischen Front an die Abwehr lieferte. Und ich habe das damals eben nur, soweit das damals möglich war, aufgrund der verfügbaren Quellen, habe ich versucht, diese Geschichte von Klatt zusammenfassend zu schreiben. Habe aber immer gedacht, das ist so interessant, darüber wüsste man gern mehr. Und dann ist in Reaktion auf meine Darstellung hatte der russische Historiker Lev Besimensky, der gemeinhin auch so als Sprachrohr der russischen Geheimdienste galt, der hat Kontakt mit mir aufgenommen und irgendwann gesagt, er wüsste, wer der Agent war, der diesen Klatt seine Nachrichten geliefert hat. Das fand ich dann so interessant, dass ich dachte, das würde ich gern herausfinden, ob das stimmt. Ich möchte in einem kleinen Forschungsprojekt diese These überprüfen. Und dabei stellte sich dann aber heraus, dass man das nur konnte, indem man eben dieses ganze Umfeld Klatt, die Biografie Richard Kauders, sich unter dem Decknamen Klatt verbarg, indem man das gründlich recherchierte.
Wir halten also fest, Winfried Meyer ist bei seinen Recherchen auf den Namen Klatt gestoßen. Den Spion Klatt, hinter dem der Wiener Richard Kauder steckt. Richard Kauder war Jude und spionierte für den deutschen Nachrichtendienst in Sofia. Dort verfasste er Meldungen, die den Namen Max-Meldungen bekommen haben. Das sind jetzt viele Namen, auf die wir gleich im weiteren Gespräch noch weiter eingehen werden. Dann wird nämlich auch klarer, welcher Name wann eingesetzt wurde, sozusagen. Und wie es sein kann, dass er als Jude für den deutschen Nachrichtendienst arbeitete. Winfried Meyer hatte für seine Recherchen mehrere Quellen zur Verfügung, die nicht ganz alltäglich sind. Es sind die Akten der Geheimdienste. Die sind öffentlich zugänglich, wie er schildert. Er nutzte die Akten des Office of Strategic Service. Das ist die Vorfeldorganisation der CIA. Und jene des britischen Geheimdienstes. Außerdem konnte er in die Akten des russischen Geheimdienstes FSB einsehen. Und damit habe er, wie er sagt, unendlich viel Material zusammentragen können.
Es war einfach so, dass die Materialien, die ich gefunden hatte, warfen immer wieder neue Fragen auf und verwiesen auf weitere Materialien, sodass ich einfach immer weitermachen musste. Und ich habe also insgesamt füllt das Material, was ich da zusammengetragen habe, mehr als 50 pralle Aktenordner. Und mein Problem war denn wirklich, aus dieser wahnsinnigen Fülle des Materials irgendwie dann noch einen roten Faden zu finden und das einigermaßen klarzustellen. Biografische Hintergründe von handelnden Personen. Und in der Regel sind solche Spionagegeschichten extrem komplex, weil es auch... Also es hat wenig mit James Bond zu tun, es hat aber ganz viel auch mit Bürokratie zu tun.
Richard Kauder wurde 1900 in Wien geboren. Er war Sohn eines Militärarztes der K&K-Monarchie. Um die Karrierechancen des Vaters zu verbessern, ließ die Familie sich katholisch taufen. Nach den Maßstäben des NS-Regimes galten sie dennoch als volljüdisch. Kauder begann ein Maschinenbaustudium in Wien, hat aber das Studium frühzeitig abgebrochen. In den darauffolgenden Jahren führte er ein unstetes Leben mit verschiedenen Jobs. Nach einer frühen, gescheiterten Ehe war er zeitweise in Berlin und später wieder in Wien tätig. Winfried Meyer sagt, dass Kauder allen möglichen dubiosen Beschäftigungen nachgegangen sei. Mit dem damals so bezeichneten Anschluss 1938 verlor Kauder als Jude seine wirtschaftliche Grundlage und floh nach Ungarn, wo er sich wieder mit dubiosen Geschäften über Wasser gehalten habe. Der Historiker erzählt, dass er dort gefälschte Dokumente für einige Geflüchtete besorgt hat, bis ihn dort die Behörden erwischten. Er wurde verhaftet, nach Wien ausgeliefert und kam in Gestapohaft. Aus dieser wurde er aber dann schließlich befreit, und zwar vom Leiter der Abwehrstelle Wien höchstpersönlich, Graf Rühle von Maronia-Riedwitz. Meyer vermutet, dass es eine Verbindung zwischen den Familien gegeben haben muss, weil sonst wäre das eigentlich nicht möglich gewesen. Kauder ist daraufhin als V-Mann in die Dienste der deutschen Abwehr getreten. Seine Aufgabe war, in Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien, ein Spionagenetzwerk aufzubauen. Zufälligerweise traf er auf seinem Weg nach Sofia einen alten Bekannten, der sein Leben nun stark prägen sollte.
Auf dem Weg nach Sofia war er nochmal in Budapest und traf da einen Zellengenossen aus dem ungarischen Gefängnis, Longin Ira. Ein Russe, Exilrusse, Kürassier, Kornett während des Ersten Weltkrieges und der in der Weißen russischen Armee im Russischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten gekämpft hatte, dabei verwundet worden war, ein Auge verloren hatte und sich dann in der Karpato-Ukraine in Mukatschewo niedergelassen hatte und dort praktisch Vertreter einer exilrussischen antisowjetischen Organisation war. Und der hatte Kauder, die hatten zusammen im ungarischen Gefängnis gesessen und der hatte Kauder betreut, weil er Kalfaktor war, hatte Kauder Zigaretten geliefert, weil der starke Raucher war, hatte ihn von Selbstmord abgehalten. Also Kauder war dem zu Dank verpflichtet und die kamen dann in das Gespräch und Kauder schlug diesen Russen, Longin Ira, vor, ebenfalls in die Dienste der Abwehrstelle Wien zu treten. Und die machten dann der Abwehrstelle Wien den Vorschlag, dass der Ira im Falle eines Krieges Deutschland mit der Sowjetunion Nachrichten aus dem Hinterland der sowjetischen Front liefern könnte, weil er über seine exilrussische Organisation dort ein Agentennetz habe, mit dem er über Funk in Verbindung stehe. Das passierte denn eben auch nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941.
Richard Kauder arbeitete nun unter dem Namen Klatt für den deutschen Nachrichtendienst. Ab da an arbeitete er also eng mit dem russischen Exilanten Longin Ira zusammen, der angeblich ein Agentennetzwerk in der Sowjetunion führte. Sie verfassten beide Meldungen, die als Max- und Moritz-Meldungen bezeichnet wurden. Diese Max- und Moritz-Meldungen bildeten das Herzstück von Richard Kauders angeblichem Spionagenetzwerk. Sie wurden ab 1941 regelmäßig per Funk von Sofia aus an die Abwehrstelle Wien übermittelt und galten als besonders kriegswichtig. Die Max-Meldungen bezogen sich auf Informationen aus dem sowjetischen Raum, während die Moritz-Meldungen angeblich aus dem Nahen Osten stammten. Inhaltlich waren sie meist nach einem festen Muster aufgebaut. Sie berichteten über Truppenbewegungen, Standorte von Flugplätzen, geplanten Offensiven oder Stalins Strategien im Kriegsrat. Besonders die Abteilung Fremde Heere Ost stützte ihre Feindanalysen zu einem Großteil auf die Meldungen, teilweise bis zu 70%, sagt Winfried Meyer. Dabei vertraute man den Informationen nahezu blind. Jetzt würde ich nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar ist bekannt, wie bereitwillig Kauder seine Dienste als Spion angetreten hat. War das was, wo er widerwillig eingewilligt hat und quasi überleben oder angemessen leben zu können? Oder ist da durchaus kriminellere Energie schon vorhanden gewesen?
Nee, ich würde sagen, da war erstmal der Überlebenswille da und eine Möglichkeit, auch seine Mutter effektiv zu schützen. Also die Mutter stand, die lebte noch in Wien, die stand zunächst unter dem Schutz der Abwehrstelle Wien und wurde, als das in Wien dann zu gefährlich wurde und die Möglichkeiten der Abwehrstelle auch nicht mehr ausreichten, von der Abwehrstelle nach Budapest gebracht, wo man damals, ich glaube das war 1942, als Jüdin noch einigermaßen sicher war. Also das, insofern brauchte er da nicht viel kriminelle Energie, das war einfach eine existenziell naheliegende Entscheidung, das zu machen. Und im weiteren Verlauf war es denn so, weil seine Meldung als so kriegswichtig galten, genoss er eben alle möglichen Privilegien. Ja, das ist nicht nur diese Tätigkeit für die Abwehrstelle Wien, ihm nicht nur das Überleben sicherte, sondern ihm auch ein ganz angenehmes Leben bescherte, ne, was Brot- und Einflussmöglichkeiten angeht. Und dazu muss man ja sagen, dass er eben vorher beruflich ein sehr unstetes Leben geführt hatte und immer praktisch am Rand von Existenznot gestanden hatte. Und dies war jetzt eine Position, die ihm ein sehr auskömmliches Einkommen garantierte und vor allem Einfluss und Bedeutung.
Wie viel war denn dann tatsächlich wahr von diesen Meldungen und wie viel ausgedacht?
Also im Prinzip war nichts wirklich wahr.
Die Berichte stammten von Longin Ira, dem russischen Exilanten, der sie auf Basis von Zeitungsberichten, eigener Kriegserfahrung und topografischem Wissen ausdachte. Ist das nie aufgeflogen?
Das ist nie aufgefallen. Aber es gab immer wieder Verdächtigungen, vor allem von diesem Leiter der Abwehrstelle in Bulgarien, der platt in den Verdacht bringen wollte, ein sowjetischer Doppelagent zu sein. Aber es gab dann Überprüfungen, die führten aber immer dazu, dass man weiter diese Meldungen haben wollte.
Klatt musste 1943 zum ungarischen Geheimdienst wechseln. Seine Meldungen verfasste er jedoch weiter und lieferte Informationen an den Abwehrdienst in Wien. Nach dem Krieg wurde Kauder in Salzburg von Amerikanern rekrutiert und unter dem Namen Saba für ihre Gegenspionage eingesetzt. Sie erhofften sich von Kauder drei Dinge, sagt Winfried Meyer. Einmal, dass er weitere ehemalige Abwehrangehörige identifiziert und zu deren Festnahme beiträgt. Zweitens, dass er dabei hilft, die Reste des japanischen Nachrichtendienstes in Europa zu zerschlagen. Und drittens, dass er seine vermeintlichen Verbindungen in die Sowjetunion im Sinne der Amerikaner nutzt. Das wiederum stieß beim sowjetischen Geheimdienst, sagen wir, nicht gerade auf Begeisterung. Denn die Verfasser der sogenannten Max-Meldungen waren dort längst ins Visier geraten. Die Briten waren bereits ab 1941 in der Lage, den Funkverkehr der deutschen Abwehr zu entschlüsseln. Und darunter auch die tausenden Funksprüche von Kauder alias Klatt. Aber um ihre eigenen Abhörfähigkeiten nicht preisgeben zu müssen, versuchten sie die Sowjets indirekt zu warnen. In Moskau kam man dann zu dem Schluss, dass es eine undichte Stelle in den eigenen Reihen geben musste, auch wenn man nicht wusste, wer genau hinter den Max-Meldungen steckte. Eines jedoch konnte der sowjetische Geheimdienst rekonstruieren. Der Urheber dieser Informationen lebte inzwischen in Salzburg, im Stadtteil Riedenburg, genauer gesagt in der Nussdorfer Straße. Und genau dort sollte dann ein heikler Einsatz folgen.
Abend des 24. Januar 1946 tauchten einige als Amerikaner verkleidete Offiziere dieser sowjetischen Repatriierungskommission in dem Haus Nussdorfer Straße, wo Richard Kauder lebte, auf und versuchten ihn zu entführen.
Vier Männer drangen in seine Wohnung in der Nussdorfer Straße ein. Einer von ihnen war mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Doch die Männer, zwei sowjetische Gefreite und zwei Kommunisten, trafen in der Wohnung nicht auf den Meisterspion, denn der hatte bereits in den Tagen zuvor längst bemerkt, bespitzelt worden zu sein. An seiner Stelle warteten in der Nussdorfer Straße drei amerikanische Geheimdienstoffiziere, die er vorgewarnt hatte. Sie nahmen die Eindringlinge fest. Später wurden sie vernommen und schließlich in die sowjetische Besatzungszone abgeschoben.
Und als besonders empörend empfanden die Amerikaner das, dass diese sowjetischen Geheimdienstoffiziere sich als Amerikaner verkleidet hatten mit amerikanischen Uniformstücken. Auch völkerrechtlich, glaube ich, ein ganz gravierender Verstoß. Also mehrere von denen hatten jeweils ein amerikanisches Uniformteil an.
Und dann spricht Winfried Meyer noch etwas anderes an. Und zwar, dass dieser Entführungsversuch im Jänner 1946 in Salzburg zu Streitigkeiten geführt hat. Streitigkeiten, die so groß waren, dass sie weltpolitische Auswirkungen hatten.
Lange bevor Ken sein langes Telegramm aus Moskau geschickt hat, hat er auch gefühlt, vielleicht der Beginn des Kalten Krieges war, in dem hat er eben der amerikanische Botschafter George Ken die amerikanische Regierung eben auf den expansionistischen Charakter der sowjetischen Außenpolitik hingewiesen und plädiert dafür, dass man die Machtausdehnung der Sowjetunion eindämmt, ne, Containment-Politik. Und die war eben schon vorher. Dieser Entführungsversuch, der von den Amerikanern als Shanghai-Zwischenfall bezeichnet wurde, dieser Shanghai-Zwischenfall führte dazu, dass die Amerikaner keine sowjetischen Repatriierungskommissionen mehr in ihrer Besatzungszone zulassen wollte. Und das führte zu einem dauerhaften, heftigen Streit zwischen Amerikanern und Sowjetern in Österreich. Und wo praktisch zum ersten Mal, sagen wir, die Kooperation zwischen den ehemaligen Bündnispartnern durch extreme Gegenwärtigkeit ersetzt wurde. Und deswegen haben Amerikaner gesagt, das war der eigentliche Beginn des Kalten Krieges.
Der sowjetische Geheimdienst versuchte mehrfach, Kauder zu entführen. Kauder überlebte, wurde aber zunehmend isoliert und verlor seinen Status als Spion. Auch seine Bedeutung ging langsam verloren. In den 1950er Jahren wurde Kauder dann Geschäftsführer des Ruperti-Hofs in Salzburg. Heute befindet sich in dem Gebäude in Schelmoos das Gasthaus Die Weiße. Gleichzeitig hat er aber auch eine Rückkehr ins Spionagegeschäft geplant. Und dafür hat er eine Tanzgruppe engagiert. Und diese Tanzgruppe sollte auf Tournee gehen, und zwar durch den Nahen Osten. Doch die Pläne scheiterten. Kauder wurde sogar von seinem Geschäftspartner beschuldigt, Wertgegenstände veruntreut zu haben, die als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt worden waren. Es kam zu einem Gerichtsverfahren. Die Salzburger Nachrichten berichteten über den Fall unter dem Titel »NATO-Agent hinter Gittern«. Ein Artikel, der vermutlich mit Kauders Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde. Infolge des öffentlichen Drucks wurde er als Geschäftsführer des Ruperti-Hofs dann entlassen.
In den Salzburger Nachrichten wurde ein Artikel veröffentlicht mit unter der Überschrift NATO-Agent hinter Gittern. Und darin wurde behauptet, dass Kauder sich selbst als NATO-Agent bezeichnet hatte bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Und eben jetzt im Gefängnis saß, und es wurde darauf hingewiesen, dass er Geschäftsführer des Ruperti-Hofs sei. Und als Folge dieses Artikels hat der Besitzer des Ruperti-Hofs ihn entlassen, sodass er jetzt wieder finanziell total am Boden war. Man muss vielleicht auch den möglichen Hintergrund dieses Artikels in den Salzburger Nachrichten noch ansprechen. Die damalige Chefin vom Dienst war Ilse Leitenberger, die also insofern Einfluss auf diesen Artikel gehabt haben könnte. Und Ilse Leitenberger war ja Nationalsozialistin, junge Journalistin, die auf dem Balkan für nationalsozialistische Presseagenturen gearbeitet hat. Und als ihr da die Entlassung drohte, war sie für eine kurze Zeit in die Dienste des, also Anfang 1944, in die Dienste des Luftmeldekorps Südost, also von Kauders Organisation getreten und sollte eigentlich für den ungarischen Militärnachrichtendienst rumänische Stellen ausspionieren, hatte sich dabei aber so ungeschickt erwiesen, dass sie relativ schnell wieder entlassen wurde. Aber da man weiß, dass Ilse Leitenberger aus ihrer ganzen NS-Vergangenheit später ein großes Geheimnis gemacht hat und sich nicht dazu bekannt hat, muss sie natürlich auch daran interessiert gewesen sein, diese Spionage-Episode in ihrer Biografie zu verheimlichen. Mhm. Und jemand, der das hätte aufdecken können, war eben Kauder. Insofern hatte sie Interesse daran, ihn mundtot zu machen und zum Schweigen zu bringen. Und möglicherweise ist das der Hintergrund dieses Artikels in den Salzburger Nachrichten gewesen.
Für Richard Kauder ging es unterdessen in Salzburg nicht mehr so gut weiter. In den darauffolgenden Jahren lebte Kauder von Sozialhilfe. Er war psychisch zunehmend angeschlagen, wurde entmündigt und starb schließlich 1960 vereinsamt in der Landesnervenklinik in Salzburg. Sein Begräbnis musste sogar vom Sozialamt bezahlt werden. Er wurde in einem Armengrab bestattet. Ein stilles Ende für einen Mann, dessen Leben zwischen Täuschung, Spionage und Weltpolitik verlief. Wir sind nun am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bereits in der kommenden Woche geht's aber spannend weiter mit einer neuen Folge Schattenorte. Meine Kollegin Simona Pinwinkler recherchiert gerade zu sogenannten Displaced Person Camps in Salzburg. Das sind jene Lager, wo nach Kriegsende im Jahr 1945 Holocaust-Überlebende und viele jüdische Menschen auf der Durchreise untergebracht waren. Und ein solches Lager befand sich am Preußenpark in Salzburg-Pasch. Eine Gruppe Studierender der Universität Salzburg hat neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Und erstmals wird dort im Park auch eine Gedenkpyramide an das Lager erinnern. Wie Salzburgs Bevölkerung auf dieses Lager damals reagiert hat und warum eine Filmvorführung im ehemaligen Elmo-Kino zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung geführt hat, das hört ihr in der nächsten Woche. Für diejenigen, die sich jetzt noch intensiver mit dunklen Kapiteln Salzburgs auseinandersetzen möchten, noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Das Buch zum Podcast Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg ist im vergangenen Jahr im Anton Pustet Verlag erschienen. Über diesen könnt ihr es auch erwerben oder natürlich auch im SN-Shop und im Buchhandel Ihres Vertrauens. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.